Ja, wir haben heute unseren ersten Gottesdienst im neuen Jahr und wie schon angekündigt, werden wir uns heute miteinander die Jahreslosung angucken. Ich habe mal nochmal nachgeschaut, seit wann es die Jahreslosung gibt. Die gibt es tatsächlich schon seit knapp 100 Jahren, seit 1930 ist es so ein guter Brauch, so eine gute Tradition. Und seit 1970 wird die Jahreslosung herausgegeben von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Sprich sind evangelische, katholische Kirche und Freikirchen mit an Bord, um gemeinsam so ein Leitvers, ein Motto für das jeweilige Jahr, auch schon 3 Jahre im Voraus immer festzulegen. Im letzten Jahr war die Jahreslosung ein Vers aus 1. Korinther 16. Wer hat ihn noch parat? Ist noch nicht so lange her, das letzte Jahr. Man muss trotzdem ganz gut überlegen. Wer weiß es noch? Einfach reinrufen. Geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aber vor 2 Jahren, da muss man schon richtig nochmal grübeln, gell? Vor 2 Jahren. Ich gebe mal einen Tipp aus 1. Mose. Du bist ein Gott, der mich sieht. Klasse. Weiter gehen wir mal nicht zurück. Das wäre jetzt doch schon, da muss man die Gehirnzellen sehr bemühen. Wir schauen heute gemeinsam auf die Jahreslosung von 2025. Wer hat die parat? Prüft alles und behaltet das Gute. Sehr gut. Kriegen wir nochmal hin, oder? Prüft alles und behaltet das Gute. Aus dem 1. Thessalonicher Brief 5, Vers 21. Kurz und knackig. Und ich finde, das hört sich soweit ganz gut an, oder? Also ich glaube, auch die Sache mit dem Prüfen entspricht von Grund auf ganz gut unserer deutschen Mentalität. Ich habe mal kurz so überlegt, was sind denn so Dinge, die wir im Alltag so prüfen? Und das könnt ihr auch mal kurz überlegen. Was sind Dinge, die ihr gelegentlich prüft, regelmäßig prüft, prüft oder prüfen lasst? Und da kommt eigentlich so eine ganze, ganze Menge zusammen. Vom Stromanbieter, vom Handytarif, den man ab und zu mal checkt, die Kontoauszüge, die man überprüft. Ja, und das Auto bringen wir immer wieder zum TÜV. Aber auch bei Anschaffungen. In der Regel, bevor man sich was kauft, liest man die Kundenbewertungen. Manch einer gehört vielleicht zu der Fraktion Stiftung Warentest studieren. Wir prüfen, was wir kaufen. Und ihr werdet es vielleicht ähnlich machen. Also wenn wir irgendwo zum ersten Mal hingehen, irgendwas reservieren, irgendwas buchen. Und in der Regel, wenn es nur ist, mal in ein Restaurant zu gehen, wir gucken uns vorher im Internet die Bewertungen an, gucken, waren die Leute zufrieden oder überprüfen das vielleicht anhand von jemand, der da schon mal da ist und fragen da nochmal nach. Also wir prüfen schon ganz schön viel, bewusst oder unbewusst sind wir schon sehr prüfend unterwegs. Warum? Ja, weil es uns hilft, zu guten Entscheidungen zu kommen in Bezug auf Qualität. Oder weil es uns oft auch hilft, Geld zu sparen, zumindest nicht unnötig auszugeben. Es gibt irgendwie, wenn man die Dinge prüft, so einen gewissen Schutz, dass man nicht auf irgendwas reinfällt. Und ja, bringt einfach Sicherheit mit sich, Verlässlichkeit. Also, man könnte schon sagen, es macht durchaus Sinn, Dinge zu prüfen. Und ja, deshalb auch gut, dass in Gemeinden Dinge geprüft werden. Die geistlichen Dinge, genauso wie ganz banale Dinge, dass hier immer wieder die Feuermelder geprüft werden oder die Vorräte in der Putzkammer. Wir haben natürlich auch Auflagen auch vom Staat, dass wir Dinge prüfen. Kassenprüfbericht. James, bist du da? Genau, steht jetzt dann wieder an, gell? Dass man nochmal draufschauen lässt, sind die Gelder, ist da alles ordnungsgemäß verwaltet und abgelegt. Wir haben die Auflage, dass wir ein Schutzkonzept haben, das hilft zu prüfen und ja gewissermaßen dem nachzukommen, dass die Mitarbeiter im Kinder- und Jugendbereich auch vertrauenswürdig sind. Natürlich probieren wir immer wieder die unterschiedlichsten Dinge aus und prüfen, ob es sich bewährt hat, ob es so funktioniert hat. Auch beispielsweise, ja, solange ich denken kann, ist es hier in der Gemeinde so, dass Leute, die sich vorstellen können oder die man sieht, dass es passt, dass sie Verantwortung in der Gemeindeleitung übernehmen, dass sie nicht einfach aus dem Stand irgendwie gewählt und eingesetzt werden, sondern dass es im Vorfeld geprüft wird. Also ich glaube, im Prüfen sind wir ganz gut dabei. Jetzt hat der Vers aber 2 Teile. prüft alles und behaltet das Gute. Die Frage ist, wie sieht es mit diesem zweiten Aspekt aus? Sind wir da auch so richtig mit Herzblut dabei, im Guten behalten, das Gute hochzuhalten, uns auf das Gute zu fokussieren? Oder ist da doch oft noch einiges an Luft nach oben? Und ich muss ehrlich zugeben, hey, es passiert irgendwie so schnell, dass das Gute irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Keine Ahnung, dass man es irgendwie für selbstverständlich nimmt oder gar nicht mehr so sieht und dass man vor allem das im Blick hat, was nicht so gut läuft. Und ja, es kann ganz schnell passieren, dass wenn man sich so prüfend mit Dingen auseinandersetzt, dass man sehr kritisch wird und dass es da so eine Negativspirale hineinkommt. Und sicherlich gibt es ja auch vieles, was tatsächlich kritisch zu sehen ist, ja, in allen Bereichen, in der Politik, in den Medien, in der Gesellschaft, auch in Kirchen und Gemeinden. Aber ich würde mir trotzdem sehr wünschen, dass wir als Christen nicht bekannt sind dafür, für das, was wir alles nicht gut finden und woran wir überall Kritik üben, dass wir nicht so die Meckerer der Nation sind, sondern dass wir viel mehr bekannt sind in unserem Umfeld und ja auch bei Social Media, wo immer wir gerade unterwegs sind, dass wir bekannt sind für das, was wir Gutes sehen, dass wir immer wieder das hochhalten, das betonen, was in den unterschiedlichen Bereichen gut läuft, wo positive Entwicklung stattfindet, wo es Lichtblicke gibt. Dass, ja, einfach, wie wird man heutzutage sagen, dass guter Content von uns ausgeht. Ja? Prüft alles und behaltet das Gute. Und ich glaube, ja, das ist wirklich ein super Ansatz in dieser Jahreslosung. Eine echt gute Lebensweisheit, so eine gute Grundsatzhaltung für jeden Menschen. Ob mit oder ohne christlichen Background, richtig was man mitnehmen kann, was man praktisch umsetzen kann. Und ja, würde dieser Satz jetzt einfach so stehen in irgendeinem philosophischen Lehrbuch oder in irgendeinem Sammelband von Lebensweisheiten, ich glaube, dann wäre jetzt wahrscheinlich auch das meiste irgendwie schon gesagt. Man könnte es noch ein bisschen ausführen und alles, aber das wäre so die Quintessenz. Aber jetzt ist dieser Satz ja nicht nur irgendwie eine allgemeine Lebensweisheit, sondern es ist ein Wort aus der Bibel. Und was tut man, wenn man einen Bibelvers richtig verstehen will? Man guckt sich den Zusammenhang an. In welchem Zusammenhang steht dieser Vers? Und das will ich jetzt gerne mit euch machen, um einfach zu verstehen, was sollte denn ursprünglich damit ausgesagt werden. Die Jahreslosung steht im 1. Thessalonicher Brief. Und ich will jetzt einfach mal kurz mit euch gucken, was ist denn das für ein Brief? Um was geht es denn in dem Brief? Was ist denn so das Thema, der Zusammenhang von diesem Brief? Was sollte denn damit gesagt werden? Also es ist ein Brief von Paulus, den er zusammen geschrieben hat mit Silas und Timotheus. Und anhand von verschiedenen Eckdaten kann man den recht eindeutig datieren. Auf das Jahr 50 oder 51 nach Christus. Und damit ist er der älteste Brief von Paulus und auch die älteste Schrift im Neuen Testament. Ich empfehle euch das einfach, den Thessalonicher Brief mal komplett am besten durchzulesen. Das kann man ganz gut machen, auch in einem Aufwasch. Der hat 5 Kapitel, das ist zu schaffen. Und wer dann noch kann und mag, darf auch den 2. Thessalonicher Brief noch hinterher lesen mit 3 Kapiteln, dann hat man es einfach so einmal komplett parat und im Zusammenhang. Wie der Name schon sagt, ist der Brief gerichtet an die Gemeinde in Thessaloniki, also im heutigen Griechenland. Und es ist eine Gemeinde, die Paulus mit seinem Team zusammen auf der 2. Missionsreise gegründet hat. Und ja, Paulus hat die Gemeinde gegründet und er hat sich eine Zeit lang dort aufgehalten und so hat er auch eine sehr enge Beziehung zu dieser Gemeinde und man sagt, dass es einer der persönlichsten Briefe von Paulus ist. Und wenn man das so liest, merkt man auch, dass es sehr persönlich ist. Vor allem dieser erste Teil, man kann den Brief ganz gut aufteilen in 2 Teile. So der erste Teil, das ist sehr eben so voll mit persönlichen Worten. Und der 2. Briefteil, da geht es dann eher so ein bisschen lehrmäßig zur Sache. Und in diesem 2. Teil, in diesem lehrmäßigen Part, da geht es vor allem um das Thema der Wiederkunft Jesu. Da geht es um Themen, die damit zusammenhängen. Entrückung und ja, das Leben bis dahin. Und Paulus greift hier so Dinge auf, die die Gemeinde beschäftigen. Offene Fragen rund um dieses Thema Wiederkunft Jesu. Weil da war sehr viel Unsicherheit mit im Spiel, da war Unwissenheit da und da hat sich auch lehrmäßig so das ein oder andere ein bisschen verselbstständigt. Da kamen Missverständnisse ins Spiel, wie gesagt, auch Fragen, die die Gemeinde beschäftigt hat. Und auf diese Dinge geht Paulus ein, in beiden Timotheus, in Thessalonicher Briefen, um ja einfach Klarheit zu schaffen, um der Gemeinde da nochmal so Orientierung zu geben und auch um da Dinge zu korrigieren. Und eben in diesen zweiten Teil fällt auch unsere Jahreslosung hinein, Kapitel 5, also das letzte Kapitel im Brief. Da gibt Paulus zum Ende hin nochmal ganz konkret und kompakt 15 Anweisungen mit, wie sich die Gemeinde, wie sich die Christen bis zur Wiederkunft Jesu verhalten sollen. Und ich möchte jetzt einfach mal ein paar Verse oder diese Verse, diese Anweisungen mit euch lesen aus 1. Thessalonicher 5 ab Vers 12. Ihr könnt hier mitlesen oder wenn ihr möchtet in eurer eigenen Bibel oder App. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Da gab es zum Beispiel welche, die sind gar nicht mehr arbeiten gegangen, weil sie gedacht haben, morgen kommt Jesus wieder. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles und behaltet das Gute. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Und dann kommt er so zum Abschluss. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Er, der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Starke Worte, oder? Soweit so der Kontext, der Zusammenhang auch von unserer Jahreslosung. Es geht darum, bereit zu sein für das Kommen Jesu, ein geheiligtes Leben zu führen, das Gott ehrt, an dem Gott Freude hat. Und wir zoomen jetzt nochmal näher hin auf den ganz unmittelbaren Zusammenhang, nämlich nochmal auf die Verse 19 bis 22. Die bilden da nochmal so eine Einheit, denn es geht hier in diesen Versen um das Wirken des Heiligen Geistes. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles und behaltet das Gute. Eine Aufforderung an die Christen damals und an uns heute, dass wir uns ausstrecken nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Dem Heiligen Geist nichts in den Weg legen oder wörtlich übersetzt, den Heiligen Geist nicht auslöschen, ihn nicht ersticken, kann man auch sagen, wie so ein Feuer oder so eine Flamme, dass man da nichts erstickt. Der Heilige Geist soll wirken können in der Gemeinde, unter den Christen. Er soll Raum bekommen. Hey, was für ein cooles Jahresmotto für eine ökumenische Jahreslosung, ja? Richtig stark, der Heilige Geist soll wirken. Und das wird hier so exemplarisch nochmal so betont oder herausgegriffen anhand von der prophetischen Rede. Also dass Impulse, die der Heilige Geist setzt, Reden Gottes, dass das nicht irgendwie gering geachtet wird, dass man da nicht drüber hinweggeht, sondern dass man ja so richtig wertschätzend damit umgeht, im Sinne von, dass man ja das einfach prüft, ist das was von Gott? Ist Gott hier am Reden? Ist der Heilige Geist hier am Wirken? Heißt also konkret, wenn ich selber irgendwie Impulse bekomme, beim Bibellesen, beim Beten, wenn mir Gedanken in den Kopf kommen, vielleicht auch Träume da sind, wenn ich irgendwie was höre, kann in der Predigt sein, kann, ja, dass mir jemand was zuspricht, im Gebet, in der Seelsorge, wenn mir jemand was weitergibt, dass ich prüfe, hey, ist das vielleicht ein Reden Gottes für mich? Will Gott mir dadurch gerade was klar machen, mir was zeigen? Kann was mit der Zukunft zu tun haben, kann aber auch was mit meinem Hier und Heute zu tun haben oder auch mit der Vergangenheit. All das schließt prophetisches Reden mit ein. Prüft alles, heißt es hier, und behaltet das Gute. Und ich möchte ganz kurz nur drauf gucken, wer soll denn prüfen? Wer ist denn angesprochen, dass er prüfen soll? Und ja, das lässt sich ja ganz leicht beantworten. Die ganze Gemeinde. Jeder Einzelne. Paulus richtet diese Verse oder auch, ja, auch diese speziellen Verse jetzt nicht nur irgendwie an Leitung der Gemeinde oder an besonders reife Christen, die schon länger gläubig sind, die am besten schon Next Steps Teil 4 durchgelaufen haben, sondern die meisten waren ja neu bekehrte Christen. Und jeder wird hier aufgefordert, jedes Gemeindeglied, sich nach dem Wirken des Heiligen Geistes auszustrecken und die Impulse zu prüfen. Das heißt, jeder soll, und das ist auch das Schöne, jeder kann prüfen, jeder kann Verantwortung übernehmen für sein geistliches Leben. Und jetzt zu der spannenden Frage, wie kann ich denn prüfen, ob ein Impuls, ob eine prophetische Rede, ob es eine prophetische Rede von Gott ist, ob es wirklich von Gott inspiriert ist, ob Gott mir hier was sagen möchte. Ich möchte einfach ganz kurz mal so 4 Prüfkriterien in den Raum werfen, die ihr gerne nochmal für euch ja, weiterdenken dürft, auch ergänzen dürft. Aber einfach mal so ein paar konkrete Tipps oder Kriterien. Das erste ist der Zweck. Denn die Bibel sagt uns was ganz Grundsätzliches über den Zweck und über die Absicht der prophetischen Rede. Da heißt es nämlich in 1. Korinther 14, Vers 3, wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Und ja, das können wir ganz konkret auch so als Prüfkriterium hernehmen, denn wenn Gott in unser Leben hineinspricht, wenn etwas von Gott kommt, dann dient es, wie es hier heißt, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung oder zur Tröstung. Und Ermahnung, vielleicht muss man dazu noch dazu sagen, ist das gleiche Wort im Griechischen wie Ermutigung. Da gibt es nur ein Wort dafür. Ja, das ist identisch, Parakaleo. Der Heilige Geist wird auch als Paraklet bezeichnet. Das heißt, es ist nicht so eine Ermahnung, die irgendwie einen, weiß ich nicht, niederdrückt oder ganz frustriert sein lässt, sondern es ist immer, ja, so eine hoffnungsvolle Ermahnung, die einen Ausweg auch aufzeigt. Und das ist damit gemeint. Wenn Gott zu uns spricht, dann sind es Worte, die uns aufbauen, die uns stärken, die uns, ja, zurechtbringen, die uns voranbringen. Und prophetisches Reden hat nichts zu tun mit irgendeiner Form von Hokuspokus oder irgendwie Wahrsagerei. Und Gott möchte mit seinen Worten auch keine Verwirrung stiften und uns nicht irgendwie ja, in eine Unfreiheit hineinbringen, in irgendwelche Abhängigkeiten, wo irgendwie Ängste sich breit machen oder sonst wie, sondern ja, seine Absicht, sein Zweck ist, uns zu stärken, uns aufzuerbauen. Also können wir ganz konkret gucken, stimmt der Zweck? Den zweiten Punkt habe ich mal überschrieben mit dem Gesamtbild der Bibel. Ich habe hier absichtlich nicht nur, stimmt es mit der Bibel überein, sondern mit dem Gesamtbild der Bibel. Denn ich meine, man findet für alles oder zumindest für fast alles irgendeinen Bibelvers, den man irgendwie hernehmen könnte, um irgendeine Meinung, irgendeine Lehre irgendwie damit zu begründen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die wildesten Lehren auf irgendwie einzelnen Bibelstellen auch manchmal aufgebaut sind, die völlig aus dem Zusammenhang gerissen sind, also ganz isoliert für sich genommen werden und dann da irgendwie eine Lehre draus aufgebaut wird. Und ja, wenn wir uns so dran erinnern, selbst der Teufel hat, als er Jesus in der Wüste versucht hat, ja auch einzelne Bibelstellen irgendwie rausgenommen, rausgepickt, um irgendwie, ja, Jesus zu irgendwas bewegen zu wollen. Aber die Frage ist immer, das können wir so checken, hey, deckt es sich mit der Gesamtaussage der Bibel? Ist es das, was uns die Bibel im Gesamten deutlich macht? Und wir finden da ein schönes, vorbildliches Beispiel in der Apostelgeschichte 17, Vers 11. Da heißt es nämlich über die Juden in Beröa, also es sind jetzt nicht die Juden aus Erzhausen, sondern im damaligen Griechenland, über sie heißt es, mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, jetzt kommt es, also studierten die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmt. Gute Sache. Das dritte habe ich mal unter den Punkt Austausch gepackt, weil ich glaube, so beim Prüfen und wenn man auch sich über manche Dinge einfach ein bisschen unklar ist, unsicher ist, es hilft total, sich mit anderen Christen auszutauschen. Und ja, einfach da so gemeinsam auf dem Weg zu sein, auch sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen, Gottes Stimme zu hören und ja, gemeinsam einfach ja, Dinge zu prüfen. Und man kann Gott auch bitten, dass er Impulse auch auf anderem Weg und durch andere auch nochmal bestätigt. Und das ist ja das Schöne, dass Gott uns ja nicht als Einzelgänger erschaffen hat. Er sagt schon auf den ersten Seiten der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und ja, Gemeinde entspringt seiner Idee. Auf seine Initiative hin ist die erste Gemeinde entstanden. Und er baut seine Gemeinde auf der ganzen Welt bis zum heutigen Tag. Und er fordert uns auf, Teil von Gemeinschaft zu sein. Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben. Und das können wir eben auch haben, indem wir ja, miteinander auch auf das Reden Gottes hören und das prüfen. Lasst uns einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das finde ich jetzt interessant. Und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ja? Auch hier nochmal in Bezug, Jesus kommt wieder und es ist so wichtig, miteinander unterwegs zu sein, aufeinander Acht zu haben. Viertens, die Bibel spricht auch von Früchten, anhand von denen wir Dinge prüfen können. Dass wir an den Früchten erkennen, ob etwas von Gott gewirkt ist oder nicht. Matthäus 7, da heißt es in Bezug auf Propheten und ja damit auch prophetisches Reden, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte, ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Es ist ja so ein bisschen die Herausforderung, dass man Früchte in der Regel erst im Nachhinein irgendwie sieht und weiß, was sind denn da für Früchte draus entstanden. Aber ich kann mir natürlich trotzdem die Frage stellen, wenn ich diesen oder jenen Impuls als Reden Gottes für mich nehme, wenn ich mich darauf einlasse, kann ich mir überlegen, was wird das für Folgen haben? Was wird das für Frucht bringen? Wird es gute Frucht bringen? Führt es mich näher zu Jesus? Bringt es die Früchte des Geistes hervor, von denen in Galater 5 die Rede ist? Also das ist auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt, anhand von dem man auch Dinge prüfen kann. Und natürlich kann man immer auch hinschauen in sein Umfeld oder einfach auch in die Geschichte, in die Kirchengeschichte und von anderen lernen. Im Positiven wie auch im Negativen sehen, haben gewisse Dinge, gewisse Überzeugungen, gewisse Lehrmeinungen, gewisse Glaubenspraktiken, was auch immer, hat es gute oder schlechte Frucht gebracht. Und dann heißt es hier, ja, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles und behaltet das Gute. Das Gute ist jetzt nicht unbedingt das Nette. Das Gute ist nicht unbedingt das Einfache, ist nicht unbedingt das Komfortable, ist nicht unbedingt das, was ich vielleicht immer hören möchte oder was ich mir selber aussuchen möchte. Es kann sein, dass das Gute mich ordentlich stretcht und herausfordert, mich aus meiner Komfortzone herausholt. Aber das Gute ist das, man kann es auch übersetzen, was dem Willen Gottes entspricht. Und dieses Gute, das, was dem Willen Gottes entspricht, das, was Gott in unser Leben hineinspricht, auf die unterschiedlichsten Wege, das sollen wir behalten. Behalten heißt annehmen, festhalten, bewahren oder man kann es auch übersetzen, in Besitz nehmen. Das finde ich cool, es in Besitz nehmen. Das heißt, es in den Alltag mitnehmen, es in sein Leben wirklich integrieren. Und ja, diesen Gedanken möchte ich wirklich jedem so mitgeben, jetzt auch in das neue Jahr hinein. Hey, mach dein Herz wirklich weit und mach deine Ohren auf für das Reden Gottes. Sei bereit zu hören, sei bereit zu prüfen, was Gott für dich hat, was er mit dir vorhat. Jesus kommt wieder. Das ist ein Thema, das die Thessalonicher total beschäftigt hat, das bei uns oft gar nicht so irgendwie im Fokus ist. Aber Jesus kommt wieder und unser Leben hier, unsere Zeit auf Erden ist begrenzt. Und es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Wichtigeres, als bereit zu sein und unsere Zeit hier auch wirklich sinnvoll zu nutzen, unser Leben zu füllen mit dem, was Gott für uns hat. Mit dem, was Gott für uns vorhat, mit dem Guten. Und vielleicht bist du heute auch hier und ja, du bist dir generell noch so ein bisschen unsicher, was es überhaupt mit Gott und mit Jesus und mit dem Glauben auf sich hat. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, diese Challenge so anzunehmen, es dir zur Challenge zu machen und zu sagen, ja, ich möchte das für mich prüfen. Ich möchte es ehrlich prüfen und überprüfen. Und dafür sind unsere Gottesdienste da und du bist jederzeit ganz herzlich eingeladen, weiterhin in den Gottesdienst zu kommen. Und wir starten demnächst auch mit einer neuen Kleingruppenphase, wo man auch gemeinsam unter der Woche Bibel liest und sich mit Fragen des Glaubens auseinandersetzt. Ein Alpha-Kurs beispielsweise ist eine super Möglichkeit, das wirklich zu prüfen. Hey, was hat es mit Gott, was hat es mit Jesus auf sich? Ich lade dich wirklich ein, diese, ja, ich denke, wichtigste Frage des Lebens echt ernsthaft zu prüfen. Auch nicht nur so irgendwie von weit weg und aus der Distanz, sondern da mal wirklich näher ranzugehen und das wirklich aus der Nähe auch zu prüfen. Ja, ich möchte mit uns beten, dass diese Jahreslosung, dass sie wirklich uns begleitet in diesem Jahr und uns und unserem Umfeld echt zum Segen wird. Und ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, einfach aufzustehen, euer Herz jetzt nochmal zu öffnen, einfach vor Gott zu sein. Ja, Gott im Himmel, wir danken dir für dein Reden, für dieses Bibelwort, das du uns gegeben hast. Und ich bitte dich für uns alle um ganz viel Gnade in der Umsetzung, dass wir immer öfter, immer klarer, immer deutlicher wirklich deine Stimme hören. Dass wir uns auch im Alltag echt öffnen und ausstrecken, dein Reden zu hören. Und dass wir auch die Weisheit haben, die Dinge gut zu prüfen. Ich bitte dich, dass du uns auch immer wieder Mut gibst, ja, wirklich auf dein Reden zu reagieren. Und das Gute, was du in unser Leben hineinsprichst, ist wirklich ja auch im Alltag mit Leben zu füllen und da auch in der Umsetzung dran zu sein. Und wenn du dir das wünschst für dieses Jahr, dass Gott ja, dass mit seinem Heiligen Geist wirklich auch in deinem Leben wirkt, mehr wirkt, weiter wirkt und ja, dass wenn du dir wünschst, geistlich zu wachsen, seine Stimme deutlicher zu hören, dann öffne doch jetzt wirklich dein Herz und sag ihm das. Sag ihm das. Heiliger Geist, ich möchte wirklich offen sein. Ich möchte sensibel sein, deine Stimme zu hören. Sag ihm das. Ich strecke mich aus, wirklich nach Reden von dir. Ich möchte geistlich wachsen. Ich möchte wirklich Worte von dir empfangen. Ja Gott, wir wollen nicht nur Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche irgendwie einfach so ja, nach eigenen Dingen leben, sondern wirklich mehr und mehr in das hineinkommen, was du für uns hast. Deine Stimme hören, wie du uns siehst, wie du Dinge siehst, uns zur Verfügung stellen, dass du wirklich ja, zu uns reden kannst, uns auch beauftragen kannst, uns Dinge wichtig machen kannst, die dein Herz berühren. Wir wollen uns wirklich öffnen für dein Reden, Herr. Und ich bete ja wirklich für uns Christen in Deutschland, Herr, in allen Konfessionen, dass wir uns diese Jahreslosung ja wirklich zu Herzen nehmen und dass wir wirklich Ja sagen zu dir, Heiliger Geist, zu deinem Wirken. Dass wir bekannt sind als Menschen, die sich ausstrecken nach dir und ja, die auch positiv in ihr Umfeld hineinwirken, die wirklich das Gute hochhalten, von denen Gutes ausgeht. Herr, ich bete, dass diese Jahreslosung, diese Worte, dass es wirklich zum Segen wird für unser eigenes Leben, aber ja auch genauso für unser Umfeld, für unser Land. Herr, ich bete, dass du uns diese Worte wirklich ins Herz nochmal so eingravierst und ja, dass wir das wirklich mitnehmen, dass wir uns immer wieder daran erinnern und ja, das wirklich mit Leben füllen. In Jesu Namen. Amen.